Das würde uns Klicks bescheren. Ha? Erzähle von der Kalbsbusch, gell? Herr Freilich. Thaddäus Troll, der schwäbische Dichter, den würde ich zitieren. Kennst du den Endeklemmer?
Nee.
Das ist eine schwäbische Fassung von Molières Der Geizige. Auf Schwäbisch sehr, sehr köstlich.
Aber du nutzt es gar nicht mehr. Du sprichst hier gar nicht mehr.
Man versteht mich sonst schon. Sapperlott. Oh Gott, sag nochmal.
Die Schreibenden von Anja Görz.
Sie hören den Podcast Die Schreibenden. Mein Name ist Anja Görz. Mein Gast ist Rainer Moritz. Wir sind zu Gast bei dir, lieber Rainer.
Wir sind hier im Literaturhaus Hamburg am Schwanenweg mit Blick auf die Alster.
Ja, die heute ein bisschen trübsinnig um die Ecke guckt. Ich habe einen kleinen Lebenslauf vorbereitet. Natürlich darfst du gerne einschreiten, wenn da irgendwas falsch ist oder wenn dir wichtig ist, was zu ergänzen.
Ich widerspreche sofort an allen markanten Stellen.
Rainer Moritz, Sternzeichen Stier, ist am 26. April 1958 in Heilbronn geboren. Er studierte Germanistik, Philosophie und Romanistik, arbeitete als Lektor in verschiedenen Verlagen und leitet seit 2005 dieses Literaturhaus in Hamburg. In dem wir jetzt gerade sind. Rainer Moritz ist Germanist, Literaturkritiker, Übersetzer und Autor und vom Hamburger Senat wurde ihm ehrenhalber der Titel Professor verliehen. Leidenschaftlich beschäftigt er sich vor allem mit Fußball, dem Schlager und schlechten Sexszenen in der Literatur. Ist da das Wichtigste drin gewesen?
Da scheint mir das Wichtigste zusammengefasst. Man hat natürlich nicht alle Themengebiete erfasst. Das geht gar nicht in der kurzen Zeit. Aber die markantesten Stellen sind, glaube ich, sehr gut wiedergegeben.
Ist es so, dass man, wenn man als Lektor arbeitet und lange Zeit als Lektor arbeitet, dass man irgendwann denkt, jetzt muss ich auch mal selber schreiben, weil ich weiß sowieso, wie es besser geht? Weil man immer damit beschäftigt ist, Dinge besser zu machen.
Das ist zumindest ein gern zitiertes Klischee, dass der Lektor da sitzt am Schreibtisch, sich maßlos ärgert. Was kommt da wieder für ein schlechtes Manuskript? Warum kriegt dieser Autor, der ein schlechtes Manuskript geschrieben hat, auch noch viel Geld dafür, einen viel zu hohen Vorschuss? Dann verkauft es sich, dann hat man wieder Ärger als Lektor. Das heißt, das kann manchmal ein Grund sein, dass Lektoren sagen, das kann ich auch, das kann ich besser. Aber ich glaube, das kann nicht der entscheidende Impuls sein, sondern es kommt schon, ganz altmodisch gesagt, auf den Beweggrund an. Warum will jemand etwas erzählen? Warum will er etwas zu Papier bringen? Das ist, glaube ich, auch bei Lektoren, die Autoren werden, immer der Hauptgrund.
Was war denn dein Beweggrund fürs erste Buch?
Ich habe eigentlich immer parallel gearbeitet. Ich habe als Lektor, dann später ja auch als Verlagsleiter bei Hoffmann und Campe gearbeitet und daneben immer geschrieben, Bücher publiziert, die Schlager, die Fußballbücher sind parallel dazu entstanden, aber auch literaturwissenschaftliche Arbeiten. Das heißt, ich habe mich eigentlich von Thema zu Thema gehangelt. Ich wollte immer schreiben, habe sehr früh, du hast es erwähnt, auch Literaturkritik geschrieben, meine erste Rezension, ich habe es mit Erschrecken festgestellt, liegt sage und schreibe 35 Jahre zurück. Ich bin der dienstälteste freie Mitarbeiter der Stuttgarter Zeitung. Dort ist damals die erste Besprechung erschienen. Ich habe schon mal angeregt, ob man mir nicht eine Medaille in Stuttgart verleihen möchte für 35 Jahre freie Mitarbeiterschaft. Das heißt, ich habe immer parallel geschrieben, Literaturkritiken, Essays, dann Dinge herausgegeben, literaturwissenschaftlich. Ich habe über Hermann Lenz promoviert. Mit diesem Autor habe ich mich viel befasst, habe viele Sachen von ihm herausgegeben, über ihn geschrieben. Das heißt, es gibt bei mir nicht die Initialzündung, wo ich sage, jetzt probiere ich es auch aus selber zu schreiben, sondern es hat sich Stück für Stück ergeben. Es kamen dann andere Dinge dazu, als der erste Roman erschien. Das war ein Unterschied, das war für mich auch ein bedeutender Schritt, weil das ist nicht ganz einfach, wenn man ein Literaturhaus leitet und dann selber plötzlich anfängt,
weil da alle gucken.
Romane zu schreiben. Mhm. Man ahnt sofort, man hört es ja zum Glück nicht immer, was die Kolleginnen und Kollegen alles Lästerliches zu sagen haben, nach dem Motto, jetzt schreibt er auch noch Romane, das hat uns gerade noch gefehlt. Also da habe ich länger überlegt, wie packe ich das an. Aber diesen Moment, diese Erleuchtung, wo ich gesagt habe, jetzt will ich ein Buch schreiben, das hat es bei mir nie gegeben.
Da hast du schon ein bisschen angedeutet, dass du ja wahnsinnig vielseitig bist. Also du machst unwahrscheinlich viele. Ich habe versucht zu zählen, wie viele Bücher sind es inzwischen. Hast du die Zahl im Kopf?
Es müssen so um die 40 mittlerweile sein. Also Herausgaben mit eingerechnet sind so um die 40.
Das ist fast Stephen King-Niveau, oder?
Es ist zumindest so, das erregt natürlich auch immer Verdacht nach dem Motto, was hat er jetzt schon wieder geschrieben? Musste das sein? Kann er nicht mal ein Jahr lang Ruhe geben? Aber es war eigentlich immer so, dass mir das Spaß gemacht hat. Ich wollte und will das tun. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Ich fahre dafür nicht nach Thailand, ich mache nicht Bungee-Springen, ich habe keine anstrengenden Hobbys. Das heißt, ich kann meine Zeit damit füllen. Und wenn man gerne schreibt, wenn man Dinge gerne tut beim Schreiben, dann ergibt sich das von allein. Das heißt, ich habe mir nicht vorgenommen, ich will jetzt viele Bücher schreiben. Teilweise waren es auch Anfragen von Verlagen, die dann in den letzten Jahren kamen, sogenannte Auftragsarbeiten. Aber ich habe eigentlich immer abgegrast und mich gefragt, was lastet dir auf der Seele, wäre schon zu viel, vielleicht zu hochtrabend gesagt. Aber was beschäftigt dich, worüber willst du etwas schreiben?
Und gibt es denn Vorlieben, also wenn man mal so ein paar Titel, Matratzendesaster zum Beispiel, Abseits, wo es um Fußball geht, oder natürlich Schlager, dann gibt es die wunderbaren Romane, es gibt den Roman, ich habe das vorhin noch fotografiert, weil es in meinem Bücherregal auch steht, Mama kommt, Achtung, Mama kommt, Vorsicht, Mama kommt, Hilfe, Mama kommt.
Ja, jetzt genau. Fällt mir der Titel auch nicht ein, das ja, ist großartig, aber die eigenen Buchtitel. Das war übrigens mein größter Misserfolg als Roman.
Tatsächlich?
Das war im Schwäbischen lokalisiert. Ich mag das Buch immer noch. Der Verlag, das war auch mein letztes Buch, man muss es so deutlich sagen, was bei Piper erschienen ist, weil da war ich auch unzufrieden. Der Verlag selber war auch unzufrieden, hat auch selber eingestanden, dass man den Titel falsch angepackt hat, ihn sozusagen eher verschwiegen hat, als publiziert hat. Und ich gehöre jetzt nicht zu den Autoren, weil ich selber im Verlagswesen gearbeitet habe, die sofort immer die Schuld beim Verlag suchen. Das ist ja sehr beliebt bei Autoren. Ja, wenn die nur richtig es gemacht hätten, wäre das ein Bestseller geworden. Das ist der normale Reflex bei Autoren. Den habe ich eigentlich nicht selten. Aber gerade dieses Mutter kommt Buch bei Piper, das ist nun wirklich fast untergegangen. Das ist
wir sorgen jetzt mit diesem Podcast dafür, dass es alle nochmal
ich bitte darum, dass es zumindest antiquarisch jetzt noch wahrgenommen wird. Also es sind wirklich unterschiedlichste Themen, unterschiedliche Bücher. Es gab die Leib- und Magenthemen, Literatur, Fußball, Schlager, die ich sozusagen immer wieder im Laufe der letzten 20 Jahre bedient habe. Dann kamen aber auch neue Themen dazu. Das Buch über die Matratzendesaster, wie die Neuauflage jetzt heißen wird, über die schlechten Sexstellen in der deutschen Literatur, vor allem der letzten 30 Jahre, das hat sich aus der Literaturkritik ergeben, weil es mir irgendwann auffiel, selbst große Autoren sind häufig am schwächsten, wenn sie über Sex schreiben.
Also dir fiel die Masse an schlechten Sexszenen in Büchern auf.
Ja, bei Rezensionen fällt einem das auf, dass man sagt, oh, da ist es aber wieder ganz gruselig. Und dann habe ich irgendwann mal angefangen zu sammeln und das dann sozusagen in eine schöne Ordnung gebracht und sozusagen Beispiele angehäuft, und wo man merkt, dass es eben auf den ersten Blick unserer heutigen Gesellschaft so scheint, ach, es ist ganz leicht, über Sex zu schreiben, das gehört zu einem Roman dazu, aber wenn man dann konkret dran geht, dann merkt man, das ist doch mit mehr Hindernissen verbunden, als wenn ich einen schönen Strandspaziergang betreibe.
Also das heißt, die Autoren, die uns jetzt zuhören, die Autorinnen oder die, die es werden wollen, die können, wenn sie sich da vertiefen, durchaus lernen, wie man richtig gute Sexszenen schreibt. Oder kannst du das auf eine Formel zusammenbringen?
Also man kann zumindest Vermeidungen finden. Es ist ja vor allem ein Buch über schlechte Sexstellen. Ja. Ein Buch über sehr gute Sexstellen wäre dünner geworden, da bin ich mir fast sicher. Nein, ich glaube, diese Kapitel, die ja gegliedert sind, sexbotanisch, sextierisch, sextelefonisch, sind vor allem Abschreckungen. Das heißt, Autorinnen und Autoren, die sagen, ich will aber in meinem nächsten Roman unbedingt über Sex schreiben, die können zumindest, glaube ich, eine Anleitung bekommen, wo muss ich vorsichtig sein, was muss ich meiden, jetzt immer sozusagen den Satz, ich komme, zu schreiben, ist vielleicht zu wenig ästhetisch. Das kann man daraus, glaube ich, lernen.
Und sind das dann Textstellen aus, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, gewöhnlichen Romanen und nicht aus 50 Shades of Grey ähnlichen?
Ich habe versucht, auch das mit einzubauen. Man kann nicht ohne 50 Shades of Grey ein solches Buch schreiben. Habe deswegen auch den ersten Band tapfer gelesen. Ich habe natürlich auch Charlotte Roach mit eingebaut. Habe mich auch umgetan bei so Dingen, die in Art Selbstverlagen oder bei Amazon Publishing erscheinen.
Das ist ja wahnsinnig erfolgreich. Das ist ja ein richtiges Genre inzwischen.
Also erfolgreich zumindest bei einigen Autoren. Es wird wahnsinnig viel produziert, weil Autoren natürlich genau diesen Reflex haben. Ja, was diese Shades of Grey-Nudel kann, das kann ich auch. Und da habe ich mir mal zwei, drei auch kommen lassen aus einem solchen Werk wird auch zu
tief. Das ist eine ganz, ganz
grauenvoll natürlich, aber ich wollte schon das ganze Spektrum von Martin Walser bis sozusagen zu den Nachfahrinnen von Shades of Grey.
Falls es untergegangen ist, ich habe mir die kommen lassen, ist in diesem Zusammenhang vielleicht nicht so ein.
Das war vielleicht ungeschickt formuliert. In so freiem Gespräch sagt man manchmal Dinge, die man nie schreiben würde.
Kommen wir mal zu einem Buch, was von dir ganz neu erschienen ist, nämlich Mein Vater, die Dinge und der Tod. Ein Buch, das mich echt umgehauen hat, weil es so einen selbst anfasst. Wenn man es gelesen hat, geht man mit ganz anderen Augen durch das eigene Elternhaus danach. Was war. Denn da gab es ja sicher einen Anlass. Was war da der Anlass zu sagen, das schreibe ich jetzt so auf?
Das ist für mich auch ein besonderes Buch.
Das ist ja ein sehr persönliches Buch.
Das ist ein sehr persönliches Buch. Ich habe schon mal einige Jahre zuvor ein Buch über meine Familie, über die 60er, 70er Jahre geschrieben. Wirtschaftswunderkind hieß das, das aber einen ganz anderen Tonfall hatte, das sozusagen die Familie porträtiert hat. Dann ist mein Vater vor über 3 Jahren gestorben. Und dann kam eine Art Initialzündung, als ich mir selber sagte, ich muss mich an meinen Vater erinnern, ich will Dinge festhalten Und ein glücklicher Umstand, für das Buch zumindest, ist der, dass meine Mutter in dieser gemeinsamen Wohnung immer noch lebt. Meine Eltern haben über 50 Jahre in dieser Wohnung verbracht. Und ältere Leute verändern ja nicht mehr viel in der Wohnung. Nach dem Motto, dieser Teppich ist noch wunderbar, warum soll ich mir einen neuen Teppich kaufen? Das Sideboard ist noch ganz prima. Man hat ja damals wertbeständige Dinge gekauft in den 60er, 70er Jahren. Das heißt, ich bin diese Wohnung, das ist so dann die Grundstruktur des Buches, mein Vater, die Dinge und der Tod, dass ich durch diese Wohnung gegangen bin und die Dinge, meistens die, die noch da sind, aber auch manche verschwundene Dinge, versucht habe zu beschreiben, weil sie natürlich emotional aufgeladen sind mit dem, wie mein Vater mit ihnen umgegangen ist. Der Fernsehsessel, er konnte am Schluss kaum noch aus dem Haus gehen, war nicht mehr sehr beweglich, hat auch schlecht gesehen. Das heißt, die Wohnung war für ihn eine feste Burg, ein Schutzraum auch in gewisser Weise. Und der Fernsehsessel, in dem er viele, viele Stunden seiner letzten Lebensjahre verbracht hat, war ein ganz entscheidender Ort für ihn. Da fühlte er sich geborgen, da war er sicher, musste er sich nicht durch die Wohnung tasten oder ganz frei tasten. Und so gehe ich eben bis hin zum Rasierschrank, wo noch das alte Old Spice steht. Meine Mutter hat es nicht weggeräumt. Das heißt, es ist ein Gang durch die Wohnung, es ist ein Gang voller Erinnerungen, der zum einen, das war die Absicht des Buches, natürlich an meinen Vater konkret erinnern wollte, auch unser Verhältnis abtasten wollte, was habe ich von ihm vielleicht übernommen, was mir gar nicht so bewusst war. Ich glaube, wenn man darüber nachdenkt, darüber schreibt, dann ist das genau ein Ergebnis, dass man sich Dinge klarer macht. Aber es sollte auch ein Generationenbuch sein, ein Buch, das diese Atmosphäre, vor allem der 60er, 70er Jahre beschreibt. Und ich war sehr froh, als dann überraschend viele Leserreaktionen kamen, die sinngemäß auch so gelautet haben, woher wissen Sie, wie es bei uns zu Hause zuging?
Ja, man überlegt natürlich, ja, man überlegt auch, was man selber, also ich konnte mich jetzt an viele Dinge meines Großvaters erinnern, zum Beispiel an eine Porzellandose, eine weiß-blaue Porzellandose, die immer im Schrank in so einem Vertiko hinter einer Glasscheibe stand und in der wurde bayerisch Blockmalz aufbewahrt. Da durfte man sich dann mal eins nehmen, wenn Opa gut gelaunt war. Das sind Dinge, wo ich mich heute frage, wo ist eigentlich diese Porzellanschale geblieben? Also das sind ja auch Sachen, die man dann plötzlich überlegt.
Und wenn man mit den Geschwistern spricht, also ich habe das Buch völlig unabhängig geschrieben. Meine Mutter wusste Bescheid. Die war natürlich etwas ängstlich. Was kommt denn da jetzt wieder? Ich werde nicht mehr vors Haus gehen
können.
Was sagt
sie denn jetzt?
Sie war, glaube ich, als ich hatte vorher schon einen kleinen Essay in einem Buch veröffentlicht. Den hat sie ganz früh gelesen. Und dann war sie natürlich, war ich selber auch etwas nervös, als das Buch dann rauskam. Aber meine Mutter hat sehr wohlwollend gelächelt. Es gab dann auch noch eine Veranstaltung in meiner Heimatstadt Heilbronn in der Stadtbücherei im Oktober. Da ist meine Mutter auch hingekommen. Ihre erste Reaktion war natürlich, da gehe ich nicht hin, aber da habe ich sie mitgeschleppt und dann waren doch viele Leute da, auch Leute, die sie kannte und dann war sie doch ganz glücklich, wie die Menschen das aufgenommen haben. Also sie kann mit diesem Buch ganz gut leben. Ich kann verstehen, dass das auch für sie als Lesende nicht ganz einfach ist, wenn der Sohn plötzlich über den Mann schreibt, über den Vater.
Magst du
uns
ein Stück vorlesen?
Ich lese ein kleines Stückchen vor, das mit einem Objekt zu tun, das es nicht mehr gibt, aber das für die Zeit, glaube ich, der 60er, 70er Jahre ganz wichtig war. Deswegen ein kleines Stück aus dem Kapitel Der Aschenbecher. Zwischen Lesekrippe und Lampentischchen war sein Platz, den er räumen musste, als er nicht mehr gebraucht wurde, weil man ihn verbannte, weil man sich seiner schämte. Dabei war sein Kauf eine genau überlegte Entscheidung gewesen, um zu demonstrieren, dass die aufkommenden eleganten Wohnaccessoires, ein Wort, das Vater nie benutzt hätte, nicht nur eine Sache für Fernsehfamilien waren. Es genügte nicht mehr, irgendeinen Aschenbecher auf den Tisch zu stellen, ein ovales oder rechteckiges Teil mit Einkerbungen für die Zigarettenablage und einem Firmenaufdruck in der Mitte. Manche Dinge kamen aus der Mode, manche kehrten wieder zurück. Der Gummibaum nicht. Wie er sich, Fotos belegen es, in unserer alten Wohnung ausbreitete, ein kaltes, dunkelgrünes Ungetüm, das nicht wie eine richtige Pflanze aussah, eher wie ein Möbel. Wurde er beim Umzug ausrangiert, schnöde zurückgelassen? Hatte Mutter genug davon, seine harten Blätter abzustauben? So kamen neue Gewächse aufs Fenstersims, leicht pflegbare, da sie, kein idealer Ort, über dem Heizkörper standen. Und neue Aschenbecher. Ein Drehaschenbecher mit Fuß, sicher einen halben Meter hoch, damit sich der Mechanismus bequem vom Sessel aus betätigen ließ. Man aschte auf eine silberne Scheibe, drückte auf den roten Knopf eines Metallstabs, der die Scheibe nach unten rotieren ließ. So verschwanden die Kippen im bauchigen Körper des Aschers. Das machte optisch einen feinen Eindruck und minderte, redete man sich ein, den Zigarettengeruch im Wohnzimmer. Ein elegantes, kreisendes Geräusch, das Dinge wie mit einem leicht zu durchschauenden Zaubertrick verschwinden ließ. Kaugummis und Karamellbonbons auch, für die der edle Drehaschenbecher, der eigentlich ein Standaschenbecher, also ein Drehstand- oder Standdrehaschenbecher war, jedoch nicht vorgesehen war, kein Spielzeug sei das.
Kaugummi ging da übrigens nicht so gut. Mein Großvater hatte auch so einen.
Das hat man natürlich versucht als Kind, aber die blieben natürlich oben kleben. Aber genau. Das war ein wichtiges Gerät. Man hat ja damals noch, das darf man nicht vergessen, in den Wohnräumen auch permanent geraucht. Wenn man heute alte Folgen Der Kommissar anschaut, da wurde in den Büros geraucht. Das war ganz selbstverständlich, ein Kriminalfilm. Und so hat man eben in den Wohnungen geraucht. Mein Vater hatte natürlich auch, das ist ganz wichtig für ihn gewesen, auch für die Familie, Lieblingsmarken, wertbeständige Marken. Man hat nicht irgendwas geraucht, er hat Ernte 23 geraucht. So wie er Aral getankt hat, das schien ihm die vertrauenswürdigste Benzinmarke zu sein. So hat er ständig Ernte 23 geraucht. Marlboro kam dann erst viel später. Und dann hat er das Rauchen vernünftigerweise aufgegeben. Und dann wurde auch der Drehstand oder Standdrehaschenbecher irgendwann entsorgt.
Du hast ja auch so einen Drehaschenbecher hier auf deinem Schreibtisch stehen, so einen kleinen jedenfalls.
Aber erst seit kurzem. Ich war in Dänemark, gibt es ja diese berühmten Tiger of Copenhagen-Läden mit lauter so Billigkruscht. Und als ich neulich in Aarhus war, bin ich in einen solchen Laden und sah dann zu meinem Entzücken diese kleinen Drehaschenbecher und habe mir dann zwei gekauft. Er steht also wirklich erst seit wenigen Wochen da.
Und gibt es auf diesem Schreibtisch, auf dem sehr viele Dinge liegen, kann ich sagen, gibt es da irgendwas, was für dich beim Schreiben so eine Art Anker ist? Also hast du einen Stein, den du mal in die Hand nimmst, wenn der richtige Gedanke nicht kommt? Oder gibt es einen Glücksstift, der dich beim Schreiben beflügelt? Oder irgendetwas, was dir besonders wichtig ist auf diesem Schreibtisch?
Also ich schreibe an verschiedenen Orten. Ich bin ja nicht hauptberuflich Autor, sondern muss das einflechten in meinen Alltag, in meine Woche. Und deswegen schreibe ich fast an allen möglichen Orten. Ich kann auch im Zug theoretisch schreiben, wenn ich weiß, was ich schreiben möchte. Das ist ganz entscheidend. Wenn ich darüber nachgedacht habe, wenn ich nicht mehr über die Struktur nachdenken muss, kann ich an sehr vielen Orten schreiben. Deswegen wird manchmal auch hier an diesem Schreibtisch im Büro geschrieben, aber natürlich auch am häuslichen Schreibtisch. Und die sind relativ unverändert. Der hier im Literaturhaus ändert sich durch die eintrudelnden Bücher natürlich permanent, durch den Briefwechsel, der auf den Tisch kommt, wenn Toiletten saniert werden müssen im Haus. Auch solche entscheidende Fragen gehen natürlich über diesen Schreibtisch. Der zu Hause ist relativ unbewegt. Das heißt, da finden sich Ablagen, Stifte, Köcher, die seit vielen, vielen, fast Jahrzehnten dort stehen. Und die würden wir natürlich fehlen. Auch Poster werden selten ausgetauscht. Da hängen, ich habe zu Hause eine alte Art Pinnwand und da hängen 20 Jahre alte Eintrittskarten von Konzerten, von Fußballspielen, alte Fotos beispielsweise. Die erste Stellenanzeige hängt dort auch noch auf meine erste Stelle. Die war im Gunther-Narr-Verlag in Tübingen als Lektor in einem Wissenschaftsverlag. Die Stelle war damals sogar in der Zeit ausgeschrieben. Und die Annonce aus dem Jahre 1989 genau, die hängt dort immer noch. Die
also das heißt, hast du das alles im Kopf oder ist es tatsächlich so, dass du da oft drauf guckst, wenn du die Gedanken schweifen lässt und das deshalb so präsent ist?
Also ich schaue, es ist direkt, diese Pinnwand hängt direkt neben meinem Schreibtisch. Also dann sehe ich sie schon, wenn ich ins Arbeitszimmer trete und gelegentlich darf auch mal was Neues hin. Eine alte Hotelvisitenkarte habe ich neulich gefunden an ganz anderer Stelle. Einem Hotel in Paris, in dem ich als Oberstufenschüler zum ersten Mal in Paris war, eine Reisegruppe von Schülern, Mittelstufenschülern dorthin begleitet habe. Und ich habe in einem furchtbar billigen, schäbigen Hotel, ich glaube im 5. Arrondissement, übernachtet und habe zufällig neulich diese Hotelvisitenkarte aus dem Jahre 1976 wiedergefunden. Und die darf natürlich jetzt auch an der Pinnwand hängen. Das ist doch ein sehr altes, ehrwürdiges Objekt.
Aber wenn du überall schreiben kannst, also auch unterwegs, wenn du in Hotels bist zum Beispiel, heißt das, du kannst deine Umgebung beim Schreiben auch komplett ausblenden?
Ja, ich bin es einfach so gewöhnt, muss ich sagen. Ich bin eben kein freier Autor, in Anführungszeichen, der sagt, das lese ich immer begierig von den Kolleginnen und Kollegen, auch wenn sie auf Facebook irgendwas posten, bin jetzt 4 Wochen auf Helgoland.
In
Schraubklausur. Ich sage schon Schraubklausur. Typischer Versprecher. In Schraub- oder Schreibklausur. Das lese ich immer auch mit einem gewissen Neid, muss ich sagen. Aber das war bei mir nie möglich, weil ich eben immer, ob in Verlagen oder hier im Literaturhaus, einen in Anführungszeichen Hauptberuf hatte. Ich bin auch gar nicht sicher heute, ob mir das so bekömmlich wäre. Wenn ich jetzt plötzlich da sitzen würde, 2 Wochen in einer Ferienwohnung auf Amrum und dann wissen würde, jetzt musst du aber mal ordentlich schreiben in diesen 2 Wochen. Ich glaube nicht, dass etwas Besseres herauskäme. Ich bin es gewohnt, sozusagen auch mich mit ganz anderen Dingen dann wieder zu beschäftigen, was ich immer sehr löblich finde. Das heißt, die berühmte Toilettensanierung, die ich gerade angesprochen habe. Ich bin eben in meinem Alltag auch gezwungen, um ganz alltägliche Dinge auch hier im Literaturhaus mich zu kümmern. Das heißt, dieses Wechselspiel von unterschiedlichsten Dingen meines Lebens, die ist mir, glaube ich, unter dem Strich ganz gut bekommen. Ich erlebe auch oft Autoren, die in Anführungszeichen nur schreiben den ganzen Tag, sondern das zu ihrem Hauptberuf machen. Und die, habe ich manchmal das Gefühl, auch fast darunter leiden und viel sensibler noch damit umgehen. Das heißt, wenn da eine Rezension kommt, die nicht ganz so freundlich ist, dann nimmt der nur schreibende Autor das oft viel, viel persönlicher, behelligt den Verlag wochenlang damit, wie konnte es zu dieser Rezension kommen? Liest du die auch so, wie ich sie lese? Ich habe gar nicht die Zeit.
Aber Rezensionen und Kritik, das ist ja was, womit so jeder Autor ganz unterschiedlich umgeht. Es gibt prominente Autoren, die zum Teil Kritiken ausgeschnitten an die Wand gepinnt haben, weil sie dann ihre Gefährlichkeit und ihre Wucht verloren haben, haben sie geschildert. Es gibt andere, die lassen lesen und lassen sich nur das Gute dann erzählen und nur die wirklich die schlechten Kritiken, die einen weiterbringen, heißt es ja so schön. Es gibt andere Autoren, die sagen, guck dir an, von wem es kommt. Hast du so eine Regel, wie du dann umgehst mit Dingen, die dir nicht so...
Also ich weiß es von Kollegen, du hast es beschrieben, wie unterschiedlich sie damit umgehen. Mhm. Ich misstraue Autoren, die sagen, ich lese keine Kritiken, nehme keine Kritiken. War das, glaube ich, den wenigsten letztlich. Ich selber habe an mir festgestellt, dass ich natürlich sofort auch die Register wechsle. Also ich reagiere mal als Autor, mal als Literaturausleiter, mal als Kritiker. Immer völlig unterschiedlich. So wie ich als Autofahrer anders mich benehme als Fahrradfahrer letztlich. Das kann ich wirklich sofort den Schalter umlegen. Und da bin ich kein anderer Mensch, aber ich bewege mich in einer anderen Rolle. Und ich habe im Laufe der Jahre, wenn jetzt über meine Bücher Kritiken erscheinen, die Erfahrung gemacht, natürlich nehme ich die wahr, natürlich lese ich die genau, natürlich ärgere ich mich dann auch. Ich habe unter dem Strich eher Glück als Pech gehabt in den letzten 20 Jahren. Das heißt, ich registriere das genau. Ich merke aber im zunehmenden Alter, wie ich genau vorhersagen kann, wann meine Erregung und Empörung wieder abebbt. Das heißt, ich kann vorhersagen, nach 3 Stunden wird sich das schon mildern, dann habe ich auch plötzlich was anderes, Gott sei Dank, zu tun. Ich habe auch nicht immer die Zeit, über diese Rezension nachzudenken. Ich habe einmal, da habe ich mich besonders geärgert, ich habe 2 Paris-Romane geschrieben über Madame Cottard, eine Buchhändlerin, die in Paris lebt. Und da erschien dann nach Monaten eine Rezension in der Frankfurter Allgemeinen von einer Rezensentin, einer Literaturprofessorin, die nun für diese Art von heiterem, leichten Roman, glaube ich, die fälscheste Rezensentin war. Und das war eine ärgerliche Rezension. Und ich habe mich dann, nicht gerecht, ist vielleicht zu viel gesagt, aber in der Fortsetzung dieses Madame Cottard-Romans habe ich dann eine Nebenfigur eingebaut, eine unsympathische Nebenfigur, die den gleichen Namen wie diese Literaturprofessorin trägt. Das hat mir Freude gemacht.
Aber es gibt ja noch den Unterschied zwischen Rezensionen von Menschen, die tatsächlich im Literaturbetrieb unterwegs sind, denen man zutraut zu bewerten, ob was qualitativ gut oder schlecht ist. Und dann gibt es diese Ein-Sterne-Rezensionen bei Amazon, die dann zum Teil von Menschen kommen, wo man sich ja fragt, was die sonst so den ganzen Tag machen. Die bewerten dann nicht nur Romane, sondern auch Gartenscheren und Bastelsets.
Spätzlehobel.
Spätzlehobel, genau. Wie gehst du denn damit um?
Ich glaube, das an die ab? Da sollte man vernünftigerweise zum Ignorieren neigen. Okay. Ich glaube, das hat keinen Sinn, weil sich man kann ja auch nicht reagieren. Man kann jetzt nicht einen Kommentar dazu schreiben zu einer Rezension seines eigenen Buches. Ich habe einmal mit dem Kollegen Dennis Scheck mich darüber unterhalten, der ja als Mann, der im Fernsehen auftritt, noch viel mehr solche Probleme hat, weil er ja ständig bewertet wird. Ständig geben Menschen Kommentare ab, wie unmöglich dieser Scheck wieder aussieht in seiner Literatursendung.
Muss man aushalten, wenn man selber
bewertet. Und das muss man zum einen aushalten, das sage ich immer. Wer selber austeilt, muss auch einstecken können. Das ist eine alte Regel, die auch in unserem Metier gilt. Und der Kollege Scheck hat mir aber gesagt, er liest das nicht mehr. Er ignoriert das bewusst, weil natürlich, selbst wenn man sagt, das sind Idioten, die das schreiben, aber trotzdem geht einen das dann doch an, berührt einen das. Deswegen bin ich bei solchen in den sozialen Netzwerken oder auf Amazon oder wo auch immer Kritiken auch dazu übergegangen, mich da nur sehr, sehr kurz aufzuregen und sie vielleicht sogar zu ignorieren, was mir nicht immer gelingt.
Wenn du dann schreibst, wenn du ein neues Buchprojekt hast oder einen Roman, Hast du ein richtiges Konzept? Also steht fest, wie du was schreibst, bevor du richtig anfängst, oder lässt du es laufen?
Das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Man muss auch unterscheiden, was schreibe ich. Das Vaterbuch, aus dem ich gerade gelesen habe, war natürlich ein besonderer Fall. Da habe ich mich auch wirklich länger als üblich zurückgezogen, mich versucht abzuschotten, auch im Rahmen dessen, was mir möglich ist, weil da musste ich den richtigen Ton finden. Wenn ich jetzt über Schlager einen kleinen Aufsatz schreibe oder so, das habe ich sozusagen im Kopf, da mache ich mir eine kleine Gliederung, eine Struktur, eine stichwortartige Struktur. Bei den Romanen war das auch so, dass ich da ein großes Konzept hatte, ungefähr wusste, was da alles drin vorkommen soll. Ich habe einen Roman mal auch geschrieben, Sophie fährt in die Berge, der in einem Südtiroler Gasthof spielt. Da wusste ich ungefähr, was an Zutaten drin sein soll. Aber es wäre ganz fatal, das tun auch die wenigsten Autoren, dass sie sozusagen jedes Kapitel schon genau durchstrukturiert haben bis zum Schluss. Den Schluss hat man meistens schon irgendwo im Kopf, wenn man weiß, was das letzte Kapitel sein soll. Das weiß jeder Schreibende. Ich muss den Anfang schaffen. Die erste Seite muss erstmal durch sein, dann wird es leichter. Und man muss, glaube ich, bei einem Roman, aber auch bei Sachbüchern ungefähr wissen, was im letzten Kapitel stehen soll. Also ich lasse mich einerseits treiben, habe aber eigentlich immer eine Struktur, wobei das wirklich von Thema zu Thema abweicht.
Und der Anfang oder das Ende, was ist für dich einfacher zu schreiben?
Ach, letztlich das Ende wahrscheinlich schon. Man schreibt Enden allerdings manchmal um, weil man merkt, ach, das ist doch kein so schönes Ende. Ich habe auch beim Vaterbuch am Ende noch ein bisschen etwas geändert, auch auf Anraten meiner Verlegerin Antje Kunstmann, die es selber auch lektoriert hat, was eine sehr schöne Erfahrung war, weil sie hat sofort den genauen Blick dafür und sie sagt, ach, das Ende sei aber doch nicht ganz so schön und das sei so traurig am Ende. Und dann habe ich noch etwas umgestellt. Also ich habe also gar nicht groß was verändert, aber ich habe sozusagen etwas anderes nach hinten gerückt und bin jetzt auch glücklich mit diesem Ende. Das heißt, das Ende ist in der Regel, würde ich doch sagen, selbst wenn man es nochmal abändert, leichter zu schreiben, der Anfang. Das gilt aber auch für Rezensionen, das gilt für kleine Texte. Ich bin immer froh, wenn bei der Rezension der erste Satz steht oder die ersten zwei Sätze stehen und dann kommt sozusagen die Maschine fast von alleine in Fahrt.
Und wenn du dann geschrieben hast und der Meinung bist, das ist jetzt fertig, ist es dann fertig? Kannst du dann damit abschließen oder ist dann bei jeder Rückmeldung aus dem Lektorat dann, ach, jetzt gehe ich doch nochmal ran, jetzt mache ich doch nochmal bis zum letzten Moment?
Also in Kleinigkeiten ja. Also ich ändere nichts strukturell mehr. Ich habe auch bisher immer Lektoren gehabt, die im Kleinen gebastelt haben, Vorschläge gemacht haben, die ich auch dann häufig aufgegriffen habe. Aber wenn ich immer gelegentlich höre, Lektoren, die bei Romanen anraten, die drei Kapitel müssen raus, dann muss eine neue Figur dazu erfunden werden. Das könnte ich nicht. Ich habe einmal eine für mich sehr interessante Erfahrung gemacht, als ich noch bei Hoffmann und Campe Verlagsleiter war, habe ich Matthias Politiki, den Hamburger Autor, zum Verlag geholt. Und der hat, ich glaube, es war bei seinem Kuba-Roman Der Herr der Hörner, das Verfahren gehabt, dass er die Hälfte geschrieben hatte, dann zu sich nach Hause eingeladen hat. 6 Leute oder 7 hatten dieses Teilmanuskript bekommen vorher, mussten es lesen. Und dann haben wir den ganzen Abend damit zugebracht, indem wir dem Autor zugerufen haben, was uns missfallen hat, was wir gern anders hätten. Eine Erfahrung, die ich hochinteressant war, ja, aber für mich völlig unvorstellbar. Was mache ich dann mit diesen 5 Meinungen, die da auftauchen? Der eine sagt, diese Nebenfigur finde ich überflüssig. Der andere sagt, na, die war doch sehr interessant und ist wichtig für den Aufbau des Romans. Also Autoren gehen damit ganz unterschiedlich um. Ich, wenn ich ein Manuskript fertig geschrieben habe, ist es vor allem ein stilistisches Feilen, ist es das überflüssige Rausschmeißen. Die Manuskripte werden ja immer etwas kürzer, wenn man an ihnen arbeitet. Man stellt mit Erschrecken fest, welche Füllwörter man wieder da und dort eingebaut hat. Und mal, dass ein Kapitelchen dazukommt, eine Ergänzung dazukommt. Ich hatte jetzt den Fall bei der Bearbeitung des Buchs mit den schlechten Sexstellen, das im Frühjahr bei Reklam unter neuem Titel eben als Taschenbuch nochmal kommt. Da hat der Lektor auch Bedenken gehabt an einer Stelle, ob ich da wirklich in einem Nebensatz Annegret Kramp-Karrenbauer einbauen sollte. Das hatte ich mir vorgenommen, das zu aktualisieren. Da stand vorher ein anderer Name in der alten Ausgabe. Aber da war ich dann hartnäckig und habe ihm gesagt, das müssen die Leserinnen und Leser verstehen. Die Ironie, die in dieser Passage steckt, das muss auch Frau Kramp-Karrenbauer aushalten.
Also das heißt unter Umständen kompromissbereit, aber nicht um jeden Preis.
Das letzte Wort, aber das war schon meine Maxime auch als Lektor immer. Das ist auch die Maxime, die ein Lektor haben muss. Wenn der Autor partout etwas nicht anders haben möchte, hat der Verlag auch kein Recht, letztlich der Lektor kein Recht, das ändern zu wollen. Autoren sollten so klug sein, auf Ratschläge zu hören. Man hat ja manchmal bestimmte Eigenarten bestimmte auch stilistische Eigenarten, die man selber so wunderschön findet.
Gab es einen Ratschlag, wenn du da sagst, Ratschläge sind wichtig, gab es einen, der dir bis heute hilft? Von jemandem, der was gelesen hat, was du geschrieben hast?
Ach, ich bin immer Lektoren dankbar, die einem sozusagen auf die Füße treten, wenn man selber manchmal ins Kitschfach abgleitet, wenn man zu gefühlig wird. Da bin ich immer dankbar dafür, wenn eine Lektorin, ein Lektor sehr nüchtern darauf schaut. Oder einen Gedanken, den man nur selber wahnsinnig komisch findet. Aber man merkt dann, dass andere, auch wenn man diesen Vortrag, wenn man ihn vorliest, gar nicht so sonderlich komisch finden. Dann sollte man auf Lektoren hören und sagen, ja, das ist vielleicht meine persönliche Marotte. Die muss aber nicht unbedingt im gedruckten Buch stehen.
Hast du denn Testleser oder jemanden, der als erstes liest?
Nein, eigentlich nicht. Ich bin da sozusagen ein Solitär, für mich allein am Schreibtisch sitzend. Meine Frau bekommt dann irgendwann etwas zu lesen, aber eigentlich auch erst, wenn es fertig ist.
Und Notizen machst du dir in Notizbücher, auf Post-it-Zettel, auf Kassenbons, auf Visitenkarten?
Ich habe hier mein Schreibtisch auf rechts hier neben der Kaffeemaschine. Stehen etwa 15 Blanko-Bücher. Ich habe mir heute Morgen wieder ein neues Blanko-Buch, weil ich es so schön fand, bestellt. Es ist völlig sinnlos, diese Blanko-Bücher, die ich besitze, auch zu Hause, die nochmal 10, werden weit über meinen Tod hinausreichen. Ich werde sie, so viele Gedanken werde ich gar nicht haben können, so viel Gute. Auch dort hier in der anderen Ecke des Schreibtisches stehen 5 Blanko-Bücher. Ich weiß genau, sie sind aber so schön. Es gibt zum Beispiel in Paris jetzt zu kaufen Gallimard, die berühmten Buchumschläge von Gallimard, nur die Schriftlösung. Die gibt es jetzt eben auch in Paris als Blanko-Bücher, wo dann Cahier drauf.
Dann kommen wir doch mal von den Blanko-Büchern zu wirklichen Büchern und zu Empfehlungen, weil in diesem Podcast jeder 3 Bücher vorstellen darf, von denen er sagt, die muss man gelesen haben, sollte man gelesen haben. Welches wären deine 3 Empfehlungen?
Ja, ich finde die Fragestellung schwierig, muss ich ehrlich sagen.
Das kann ich mir vorstellen.
Wer muss es gelesen haben, für welchen Zweck? Um gebildet zu wirken, um gebildet zu sein. Also das ist ja so die Grundprämisse. Hinzu kommt, dass ich schon mal, das ist vor ein paar Jahren wieder aufgelegt, ein Buch geschrieben habe, die Überlebensbibliothek, Bücher für alle Lebenslagen. Mhm. Da empfehle ich 70 Bücher aus der Weltliteratur, Bekannte und Unbekannte, für alle Lebenslagen. Also wer eifersüchtig ist, lese dies und jenes. Wem es zu viel regnet, lese diesen Roman. Das heißt, ich habe lange überlegt, also ich tue mich schwer, 3 Bücher konkret zu nennen, aber wenn ich für mich Lebensbücher nennen müsste, von denen ich sage, ohne die wäre mein Leben vielleicht nicht ganz anders verlaufen, aber die haben mich immer wieder begleitet, die lese ich auch immer wieder, dann ist Marcel Proust auf der Suche nach der verlorenen Zeit dabei. Das klingt auch so schön abschreckend, 4000 Seiten, eines der typischen Bücher, von denen die Menschen sagen, wenn ich in Rente bin, werde ich das endlich lesen, so wie Musils Mann ohne Eigenschaften. Aber Prousts Roman, den kann man eben immer wieder aufschlagen, immer wieder lesen. Ich habe mich auch kritisch damit beschäftigt, weil gerade vor ein paar Jahren eine neue Übersetzung erschienen ist bei Reclam. Es gab immer die alte Surkamp-Übersetzung, die revidiert worden ist. Also das ist ein Buch, in dem man so viel über Gesellschaft, über Psyche, über Erinnerung lernen kann, dass ich das auch immer wieder lesen ja nicht am Stück, aber immer wieder einzelne Kapitel. Dann, ich bleibe komischerweise in der französischen Literatur vor allem stehen, Gustave Flaubert, Madame Bovary. Madame Bovary, dieser Ehebruchsroman, ist für mich einer der größten Romane überhaupt der Weltliteratur, weil er stilistisch so durchgearbeitet ist. Man weiß ja, dass Flaubert Sätze aus seiner Wohnung herausgerufen hat, um zu testen, ob das auch gut klingt und an einzelnen Passagen ewig gefeilt hat. Das war mir immer stilistisch auch eine große Herausforderung. Und auch, wie übersetzt man das im Deutschen? Und dann würde ich, ich tue jetzt etwas Ungeheuerliches, ich weiß, ich nenne jetzt keine Frau. Ich habe gesagt, du musst jetzt als drittes
Buch, bewusst,
du musst Jane Austen oder Jane Austen oder irgendetwas, Ingeborg Bachmann, das wäre besser und vernünftiger, wenn du das nehmen würdest, sonst kriegst du wieder Schelte. Ich nehme trotzdem noch ein drittes Buch, weil ich mich damit gerade in den letzten Monaten wieder für einen Artikel beschäftigt habe, das Buch des Portugiesen Fernando Pessoa, der vielleicht größte portugiesische Autor des 20. Jahrhunderts, der als Buchhalter in Lissabon gelebt hat, durch die Stadt gelaufen ist. Und sein Hauptbuch, er hat sich immer wieder andere Namen gegeben, aber nicht nur Pseudonyme, sondern er hat richtig Biografien erfunden zu seinen eigenen Figuren, die er dann ganz unterschiedliche Gedichte hat schreiben lassen. Sein wichtigstes Buch ist das Buch der Unruhe des Hilfsbuchhalters Bernardo Soares. Eine Art Tagebuch, eine Beschreibung von Lissabon, von Portugal, ein Reflexionsbuch, ein wunderbar melancholisches Buch. Das ist so ein Buch, in dem man auch einzelne Seiten immer wieder aufschlagen kann. Und ich war jetzt letztes Jahr mal wieder in Lissabon auf seinen Spuren auch dort unterwegs. Es gibt ein sehr schönes kleines Museum in Lissabon, das ihm gewidmet ist. Und da das Buch der Unruhe bei sich zu haben. Das fand ich und finde ich immer sehr, sehr schön. Ich finde auch den Titel Das Buch der Unruhe ganz wichtig. Das ist ein Buch, das eben kein Ankommen beschreibt, sondern die Gedanken, Empfindungen eines Menschen beschreibt, die eben nicht angekommen sind.
Könntest du mit jemandem befreundet sein, dessen Bücher du überhaupt nicht leiden kannst?
Es wäre nicht ganz so einfach. Man kennt das ja und das kann ich auch aus meinem Leben nur bestätigen. Man freut sich ja immer diebisch, wenn man auf jemanden stößt, der dann ausruft, wenn man ins Gespräch kommt, beim Kaffee, beim Wein, nach einer Veranstaltung. Und dann sagt dieser Mensch am Nebentisch, das Buch der Unruhe von Pessoa ist eines meiner Lieblingsbücher. Also dieses erhebende Gefühl, da gibt es Gleichgesinnte. Ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man über Bücher spricht. Man kann auch streiten natürlich über Bücher. Aber wenn jemand jetzt nur Bücher lieben würde, die ästhetisch mir gar nichts bringen, die ich auch noch thematisch ganz furchtbar finde, das wäre zumindest eine große Herausforderung. Da müsste die Liebe besonders groß sein.
Woher kommt eigentlich deine Nähe zu Frankreich, französische Sprache? Du hast Bücher übersetzt aus dem Französischen.
Ich habe Französisch sehr lange an der Schule gehabt, habe dann Französisch auch im dritten Fach studiert. Ich wollte ja ursprünglich Lehrer werden. Und dann musste man, ich hatte Deutsch und Philosophie als Hauptfächer, dann musste man in Baden-Württemberg, weil Philosophie noch selten vorkam, im Gymnasialunterricht ein drittes Fach dazu nehmen. Das war dann Französisch gewesen. Ich habe vorhin erwähnt, der erste Ausflug als Oberstufenschüler nach Paris, war ich stolz darauf, da eine Gruppe zu begleiten, durfte dann 2 Nächte umsonst bleiben. Das hat das Oberschulamt Stuttgart bezahlt. Das heißt, ich habe mich sehr früh mit französischer Literatur beschäftigt, schon in der Schule, dann aber auch im Studium natürlich. Bin dann durch Zufall in die Marcel-Proust-Gesellschaft geraten, ein Politologe aus Tübingen, hat mich da eingeführt, das war 1986. Und deswegen habe ich dann immer wieder mich mit französischer Literatur beschäftigt, bin heute, so oft es geht, leider viel zu selten in Paris, auch versuche in Frankreich oft zu sein, habe dann eben auch ein paar Sachen übersetzt aus dem Französischen, Bonjour Tristesse, das war eine der schönsten Anfragen, die ich vor 2, 3 Jahren bekommen habe, da eine Neuübersetzung zu machen. Frankreich war ja Gastland vor kurzem in Frankfurt auf der Buchmesse gewesen und dann hat Ullstein gesagt, wir wollen das neu übersetzen. Und das war einfach sehr schön, jetzt mal sich an diesen Klassiker der französischen Literatur zu machen.
Gibt es Momente, in denen du denkst, jetzt mag ich überhaupt nicht lesen und auch nicht schreiben?
Es gibt zumindest manchmal auch Momente, sehr, sehr selten.
Weil bei dir ist es ja wirklich immer Beruf.
Es ist bei mir völlig verwoben miteinander. Ich kann auch nicht sagen, jetzt ist hier das Literaturhaus zu Ende, weil wenn ich jetzt zu Hause ein Buch lese und ein Buch rezensiere, steht das indirekt natürlich auch wieder im Zusammenhang mit der Literaturhausarbeit. Das ist so bei mir ein einziges Knäuel von Beschäftigung.
Ja, deshalb frage ich mich, ob man es
irgendwann sagt. Das ist manchmal auch so, dass man sagt, muss das jetzt sein? Ja. Könntest du eigentlich nicht mal jetzt mal völlig Ruhe geben? Könntest du nicht mal 14 Tage jetzt wohin fahren und dann nur die Vögel beobachten? Das ist ja sehr modern.
Schlager hören.
Bienen beobachten oder sonst was. Das ist sehr beliebt im Moment auch im literarischen Bereich. Das überkommt einen manchmal, der Gedanke. Aber ich denke dann an meinen Doktorvater zurück, einen Tübinger Germanisten, Klaus-Peter Philippi, der immer gesagt hat, in Seminaren, wenn die Studenten geklagt haben über das, was sie tun müssen, sich mit Literatur beschäftigen, da studieren, dann hat er ihnen immer gesagt, seien Sie doch froh, dass Sie das haben. Andere haben nichts. Das geht mir dann immer durch den Kopf, dass ich dann wirklich ganz objektiv sage, du hast auch wahnsinnig Glück gehabt in deinem Leben, auch im beruflichen Leben. Das war keineswegs so einfach, was die ersten Stellen anging. Das war für Geisteswissenschaftler wie heute auch sehr schwierig, da den ersten Fuß in die Tür zu bringen. Und dann denke ich mir wirklich oft, wenn ich zurückschaue, da hast du Glück gehabt, dass du das, was dich eigentlich leidenschaftlich interessiert, also sich mit Kultur, mit Literatur, manchmal auch mit Alltagskultur zu beschäftigen, dass ich das zum Beruf machen konnte, dass ich sozusagen auf diesen vielen Feldern ackern darf. Und da sollte man lange überlegen, bevor man zu unzufrieden ist. Ich kenne viele auch Hochschullehrer oder auch Autoren, Literaturkritiker, die Meister darin sind zu klagen, wie schwer sie es in ihrem Beruf haben. Rundfunkredakteure, Moderatoren soll es auch geben, die wahnsinnig darunter leiden, was sie den ganzen Tag tun müssen. Ich rate da zur Vorsicht, wenn man mal in anderen Berufen, ich habe das als Ferienjob immer mal wieder gemacht, arbeiten muss, dann merkt man sehr schnell, dass man durchaus privilegiert ist.
Wir sitzen ja hier in deinem Büro, links Bücher, rechts Bücher, hinter uns ein Bild mit Fußballerbeinen, vor uns Bücher auf dem Schreibtisch. Also das heißt, du bist ein klassischer auf Papierleser oder hast du in deinem Zuhause auch sowas wie einen E-Reader?
Ich habe einen E-Reader, besitze einen, lese nicht wahnsinnig gern auf dem, aber um was zu prüfen, was zu testen. Also die Verlage schicken einem jetzt gerne Leseexemplare oder Vorabexemplare, Manuskripte als PDF und das ist ja auch viel einfacher. Wenn ich mir nur einen Eindruck machen will, 30, 40 Seiten lesen will oder noch mal einen alten Text nur mal reinschauen will, dann muss ich den nicht antiquarisch mir noch als Buch bestellen, sondern dann lasse ich mir den auf den E-Reader kommen. Die Verlage bedienen einen, wie gesagt, sehr gerne auf diese Weise. Das ist auch kostensparender letztlich. Wenn ich ein Buch rezensieren will, es wirklich intensiv lesen will, dann habe ich keine große Freude am E-Reader. Wenn ich es tun
weil
muss.
Weil es dir nicht nur um das Wort geht, sondern
nein,
auch
wie... Nein, es ist das Haptische. Ich muss auch, genau. Man hat auch einfach im Kopf, wenn man so lange liest und notiert und aufschreibt und rezensiert, hat man auch bestimmte Verfahren. Ich habe immer einen Bleistift neben mir liegen und mache dann an mir wichtig scheinenden Stellen ein ganz zartes Häkchen an den Rand. Ich sehe immer meine Kollegin Annemarie Stoltenberg vom NDR, mit der ich viel Buchempfehlungsveranstaltungen mache, die manchmal mit einem Edding-Marker in ihrem Buch herumfuhrwerkt, die Eselsohren
macht. Ich sehe die den Ekel an.
Ich sehe, also es ist grauenvoll. Es ist grauenvoll, sie ist davon nicht abzubringen. Das heißt also, man hat auch bestimmte Arten zu arbeiten, natürlich im Laufe der Jahre entwickelt. Und die habe ich sozusagen im klassisch gedruckten Buch, kann ich die genauso handhaben. Man kann natürlich, ich weiß das alles, auch im E-Text Notizen machen, Eselsohren in Anführungszeichen anbringen. Aber das tue ich, wie gesagt, nur in Notfällen.
Aber das ist ja auch was anderes, ob du ein Buch bekommst und siehst, wie groß ist die Schrift, wie riecht das Papier, wie groß ist es, wie ist das Cover.
Und die Verlage gehen ja auch dazu über, wieder schönere Bücher zu machen. Das fällt auf. Sie merken, sie müssen gegenüber dem E-Text etwas bieten. Sie müssen sozusagen Herausragendes bieten. Und deswegen habe ich den Eindruck, zumindest in bestimmten Bereichen, ist das schöne Buch wieder deutlich wahrnehmbar, weil eben genau dieses berühmte Haptische dann doch eine entscheidende Rolle spielt. Und du hast es gesagt, das Riechen, Schmecken und Anfassen genauso dazugehört.
Schönes Buch ist noch ein Stichwort, können wir ganz zum Schluss noch mal kurz erwähnen. Du hast ja nicht nur Mein Vater, die Dinge und der Tod relativ frisch auf dem Markt, sondern auch ein sogenanntes Pixi-Buch für Erwachsene. Da geht es um Martin Walser.
Ja, das war eine lustige Anfrage, die kam. Lou Probstheim betreibt hier seit vielen Jahren einen kleinen Verlag, Literaturquickie heißt der. Das sind Pixi-Bücher für Erwachsene, wie, glaube ich, Financial Times mal über diese Reihe geschrieben hat. Die gibt es schon viele, viele Jahre.
Weil die
Jahre.
Eben auch in so einem kleinen Format sind.
Die haben etwa Pixi-Bücher. Ein Pixi, wie man kennt, die Pixi-Bücher. Das ist das ähnliche Format, das Lou Probstheim dort als Quickie erfunden hat. Und dort hat er mich gefragt, ob ich eine Erzählung schreiben will. Da ist, ich glaube, das durften so 25.000 Zeichen ungefähr sein. Das sind jetzt in dieser Pixi-Buchversion ungefähr 28 Seiten. Und ich hatte eine Idee, die mir so immer so ganz fern im Hinterkopf durch den Kopf schwirrte. Und die habe ich dann eben umgesetzt. Der Mann, der wie Martin Walser wohnen wollte, heißt diese Geschichte, die überraschenderweise am Bodensee spielt. Und es gibt eine Hauptfigur, die ein junger Mann, die einmal das Glück hatte, jenen berühmten Dichter am Bodensee besuchen zu dürfen und dann durch sein ganzes Leben getragen wird von dem Wunsch, wie Martin Walser wohnen zu wollen.
Wir alle werden jetzt durchs Leben getragen werden mit dem Wunsch, so ein Büro zu haben wie Rainer Moritz. Das ist ein schönes Schlusswort, deshalb bleiben wir gleich da. Die genannten Bücher, die werden wir natürlich nochmal alle aufschreiben, damit jeder die Empfehlungen nachlesen kann. Und wir empfehlen natürlich auch die Bücher von Rainer Moritz. Mein Vater, die Dinge und der Tod heißt das allerneueste, ist erschienen im Verlag Antje Kunstmann. Und mehr Informationen von Rainer Moritz natürlich dann auch bei Instagram und in allen anderen sozialen Netzwerken. Vielen Dank.
Danke dir.
Die Schreibenden von Anja Görz.